Herr Professor Frankl hat seine Logotherapie eben schon vor dem Zweiten Weltkrieg entwickelt. Er ist also mit dieser Lehre, die ja Menschen helfen soll, alle Nöte des Lebens einigermaßen zu bestehen, mit dieser Lehre ist er schon ins Konzentrationslager gekommen. Er war Jude und ist Überlebender von 4 Konzentrationslagern während des Kriegs. Und er selbst hat diese Jahre als sein Experimentum Crucis bezeichnet, als die Zeit, in der seine Lehre auf dem Prüfstand lag, wo die Frage war, taugt sie etwas? Wenn sie etwas taugt, dann muss sie das jetzt zeigen. Jetzt, wo es ihm selbst so schlecht ging. Sie musste in seinem eigenen Leben sozusagen getestet werden. Nun, er hat diese furchtbare Zeit überlebt. Aber das Erstaunliche ist, dass er diese Zeit seelisch heil überlebt hat. Dass er körperlich überlebt hat, da hat er sicher auch einfach Glück gehabt. Ich meine, dass er nicht einfach gestorben ist an Hunger oder an Erfrorenes oder etwas dergleichen. Vor allem auch Glück vielleicht gehabt, weil er Arzt war und Ärzte wurden eben auch im KZ noch ein bisschen geschont und aufgehoben, weil schließlich auch die SS-Besatzung mal einen Arzt gebraucht hat. Also da hat er vielleicht Glück gehabt. Aber seelisch, er ist ohne Hass, ohne Wut, ohne ewige Trauer herausgekommen. Er ist nicht gebrochen an dieser Zeit oder durch diese Zeit. Er hat nicht ein posttraumatisches Psychosyndrom mit sich herumgeschleppt oder er ist nicht moralisch dekompensiert. Was hat ihn geschützt, trotz dieser furchtbaren Leiderfahrung seelisch heil zu bleiben? Nun, das ist interessant, sich anzuschauen. Und vieles mag da zusammengekommen sein, aber er selbst hat immer gesagt, eines hat ihn besonders geschützt, nämlich das Bewusstsein, dass immer noch eine sinnvolle Aufgabe auf ihn wartet. Bis zuletzt, bis zum letzten Atemzug auf ihn wartet. Dieses Bewusstsein hat ihn aufrechterhalten und durchhalten lassen durch diese Zeit. Wir finden das auch in einem Bericht, den er später geschrieben hat über diese Jahre im Konzentrationslager, wo er geschrieben hat, er hat als Seelenarzt sich aufgerufen gefühlt, die Kameraden zu trösten. Natürlich ging es ihm selber schlecht, aber er hat gesehen, wie verzweifelt die Männer waren, die mit ihm gefangen waren und in diesem Lager waren und hat versucht, sie immer wieder irgendwie mit Worten aufzurichten, zu trösten. Das war eine Aufgabe, die er auch dort für sich definiert hat und erfüllt hat. Aber nicht nur im Konzentrationslager, sondern er hatte dort auch so eine Art Bewusstsein, vielleicht überlebe ich und es wartet draußen im Leben noch eine Aufgabe auf mich. Man findet das besonders bewegend in den letzten Wochen seiner Inhaftierung im Konzentrationslager. Da war er nämlich sehr, sehr krank. Er ist an Fleckfieber erkrankt und hat sehr, sehr hohes Fieber gehabt, über 40 Grad. Und er wusste selber als Arzt, wenn er nachts einschläft, mit diesem hohen Fieber fällt er ins Koma und aus dem Koma wacht er nicht mehr auf, er gleitet hinüber in den Tod. Und so hat er sich bemüht, in diesen letzten Nächten nicht einzuschlafen, also wach zu bleiben. Und wie hat er es gemacht, um wach zu bleiben? Nun, es war so gewesen, wie er ins Konzentrationslager eingeliefert wurde, hatte er ein Buchmanuskript mit sich. Er hat schon vor dem Krieg ein Buch geschrieben über Logotherapie. Und wissen Sie, ein Buch, das ist ja sehr wie ein geistiges Kind, das will man nicht verlieren. Und zwar wollte er es retten, aber als allererstes hat er dieses Buchmanuskript verloren. Er hat es ins Mantel eingenäht gehabt, den Mantelfutter und den Mantel hat er sofort wegwerfen müssen und das Buch war also verloren. Und nun in diesen Fiebernächten, in denen er nicht einschlafen durfte oder wollte, hat er versucht, auf kleinen Zettelchen das Buch neu zu rekonstruieren, also sich die wichtigsten Gedanken zu notieren, dass für den Fall, dass er überlebt und dass er rauskommt aus dem KZ, dass er noch einmal dieses Buch neu schreiben kann. Also es war schon sehr viel Optimismus. Man muss sich vorstellen, er lag praktisch im Sterben und hat dennoch überlegt, es könnte auch das eine Aufgabe sein, die auf mich wartet, dieses Buch noch einmal zu schreiben und meine Lehre sozusagen der Welt noch einmal zu schenken. Wir haben hier schon einen ganz wichtigen Punkt aus der Logotherapie anklingen gehört. nämlich etwas, was Frankl so als kopernikanische Wende bezeichnet hat. Kopernikanische Wende heißt ja also nicht die Sonne dreht sich um die Erde, sondern die Erde dreht sich um die Sonne. Also eine Umkehrung von etwas. Und hier auch eine Umkehrung. Nicht dieses Bewusstsein, was habe ich noch zu erwarten? Oder was habe ich vom Leben noch zu erwarten? In der Weise, sondern eine Umdrehung. Was wartet noch auf mich? Was erwartet das Leben von mir? Und wissen Sie, diese Umkehrung, das ist etwas ganz Heilsames. Ich kann mir vorstellen, wenn Sie als Lehrer in die Schule gehen und diese Frage haben, was habe ich heute in der Schule zu erwarten? Dass Sie sich auch manchmal denken, oh Gott, was habe ich zu erwarten? Unruhige Schüler, die mich vielleicht ärgern werden und ihre Probleme an mich hinbringen werden und ihre Aufgaben nicht gemacht haben. Und vielleicht noch schwierige Eltern dazu und am Ende noch ein paar Kollegen, die mir das Leben schwer machen. Was habe ich zu erwarten? Wenn Sie aber das umdrehen und sich fragen, was wartet denn heute auf mich? Was wird von mir als Lehrer erwartet? Was wird erwartet? Wird erwartet, dass ich ein offenes Ohr habe für die Schüler, dass ich den einen oder anderen trösten kann, dass ich ein gutes Gespräch mit Eltern einmal führe, dass ich bei den Kollegen auch mal ein Auge zudrücke. Ja, was wird von mir erwartet? Es ist eine ganz andere Fragestellung. Die eine Frage, was habe ich noch zu erwarten, die kann sehr, sehr schnell Angst erzeugen bei uns. Oder auch Depression, zum Beispiel wenn man älter wird. Was habe ich noch zu erwarten? Na, was hat ein alter Mensch zu erwarten? Na ja, mit der Zeit werden die Kräfte nachlassen, mit der Zeit wird er krank werden, es werden Verluste kommen, es werden ihm Freunde wegsterben und so weiter. Schließlich und endlich der Tod. Was habe ich noch zu erwarten? Aber wenn man fragt, was wartet auf mich? Welche Aufgabe könnte noch bereit liegen für mich? Dann ist eine ganz andere Situation. Dann kommt Neugierde auf. Was denn? Dann kommt eine Offenheit auf. Eine Art Hoffnung, eine Art Bereitschaft, sich einzubringen, eine Bereitschaft, noch zu dienen, eine Aufgabe eben zu erfüllen. Man ist in einer ganz anderen inneren Haltung mit dieser Frage, was wartet auf mich? Welche Aufgabe wartet auf mich? Nun, in der Tat hat unendlich viel auf Herrn Professor Frankl noch gewartet. Ein ganz neues Leben, eine neue Familie, bis hin, dass er noch ein Urenkelkind fast erlebt hat, es war unterwegs, wie er dann gestorben ist. Und natürlich ein geniales Werk, das er für die Welt entwickeln sollte und das schließlich mit 19 Ehrendoktoraten gekrönt worden ist. Ganz gewiss hätte auch vieles oder manches auf jene Häftlinge gewartet, die sich damals in ihrer Verzweiflung in den elektrischen Zaun gestürzt haben, also ihr Leben abgekürzt haben in der Verzweiflung, aber auch auf sie, vielleicht nicht so ein langes Leben wie auf Herrn Professor Frankl, aber irgendetwas Wichtiges hätte auch auf sie gewartet. Nun, nach seiner Befreiung hat Professor Frankl in 9 Tagen sein berühmtes Buch »Trotzdem Ja zum Leben sagen« geschrieben. Es ist ein Buch, das in einer Millionenauflage erschienen ist, auch vor allem im amerikanischen Raum, und das in Amerika einmal bei einer ganz großen Leserumfrage an Tausenden von Lesern ist es genannt worden unter den ersten 10 Büchern, die am meisten das eigene Leben des Lesers im Positiven verändert haben. Also das war die Frage bei der Umfrage, welches Buch, man könnte jetzt sagen in Ihren Worten, hat Sie am meisten berührt? Nicht? Was hat Ihnen am meisten geholfen im Leben? Und unter den Büchern, die genannt wurden, war dieses Buch unter den ersten 10. Fragen wir, was wollte Herr Professor Frankl mit diesem Buch seinen Lesern mitgeben? Oder erweitern wir die Frage, was möchten Sie als Lehrer Ihren Schülern eigentlich mitgeben? Was möchten wir Psychotherapeuten, unseren Patienten mitgeben ins Leben? Was ist so wichtig, dass es von Mensch zu Mensch transportiert werden sollte? Zurück zu Frankls Buch. Nun, er hat in diesem Buch, trotzdem Ja zum Leben sagen, da hat er das Lagerleben im Konzentrationslager geschildert, und zwar geschildert, wie es war, ohne Beschönigung oder irgendwie eine Verniedlichung des Leides oder so. Er hat es geschildert. Aber das war eigentlich nur eine Hintergrundkulisse. Im Vordergrund stand, unter vielen Botschaften stand, eine sehr zentrale Botschaft an den Leser. Nämlich die Botschaft, dass der Mensch eine Wahl hat. Auch dann, wenn er scheinbar nur unter Zwang steht. Eine Wahl. Manche von Ihnen mögen denken, naja, das sagt sich vielleicht leicht, aber wenn man schwach und krank ist oder halb verhungert, halb erfroren wie damals, wenn man gefangen ist fern der Heimat, wenn man geschlagen und gedemütigt wird, welche Wahl hat man dann noch? Herr Professor Frankl sagte, dann hat man die allergrößte Wahl. Und er hat es sehr deutlich ausgedrückt. Er sagte, in solcher extremen Situation wie im Konzentrationslager, da bleiben die Menschen nicht in einem Durchschnitt, in einer Mitte, in einer gesunden Balance oder so. Nein, da differenzieren sich die Menschen sehr stark. Und er sagte, sie wurden zu Schweinen oder zu Heiligen. So hat er es ausgedrückt. Also sie standen sozusagen einer Weggabelung und entweder in das eine Extrem oder in das andere zu Schweinen oder zu Heiligen. Das heißt, die er jetzt als Schweine bezeichnet hat, das waren die, die noch ihren Kameraden das letzte Stück Brot aus der Tasche gestohlen haben oder gar einen Mantel gestohlen haben und wussten, dass der Kamerad dann zugrunde geht. Aber es gab eben auch die anderen, sogenannten Heiligen, die noch ihr letztes Stück Brot mit jemandem geteilt haben oder gar an jemanden, der schwächer war, verschenkt haben. Was also wollte Frankl seinen Lesern mitgeben oder was könnten auch Sie als Lehrer Ihren Schülern mitgeben? Was versuchen wir in der Psychotherapie unseren Patienten mitzugeben? Die Quintessenz. Du hast immer eine Wahl. Solange bewusstes Leben möglich ist, hast du eine Wahl. Und nicht nur diese Botschaft, sondern dazu noch eine zweite, nämlich da, wo du die Wahl hast. Da gibt es immer eine wunderbare Möglichkeit, die du wählen kannst. Eben die heilige Variante, nicht Schweine und Heilige. Also eine ganz sinnvolle Variante, die sinnvollste Möglichkeit, die du hast, wenn du wählen kannst. Wir würden vielleicht auch sagen, die gottgefälligste Möglichkeit. Na, das ist schon eine gewaltige Botschaft. Sie hebt den Menschen vom bloßen Opfer seiner Umstände empor zum aktiven Mitgestalter seiner Umstände. Der Mensch wählt und mit seinen Wahlen verändert er die Welt. Verknüpfen wir, was wir bisher besprochen haben. Da war die Botschaft Frankls erstens, etwas wartet auf jeden bis zuletzt. Da war die Aussage, du hast immer eine Wahl, in jedem bewussten Augenblick deines Lebens. Und da war die Aussage, unter deinen Wahlmöglichkeiten gibt es mindestens eine besondere, die schönste, die wertvollste, die großartigste, die sinnvollste Möglichkeit, die du hast und die nur du ergreifen kannst und niemand außer dir, weil niemand genau in deiner Lage ist und genau deine Wahlmöglichkeiten hat, so wie du. Na, wenn wir das miteinander verknüpfen, dann kommen wir auf den Satz, das Leben oder die Menschheit, die Schöpfung, der Schöpfer, wartet darauf, dass du deine kostbarste Möglichkeit ergreifst und verwirklichst, wo immer und wann immer du eine Wahl hast. Sozusagen, du bist aufgerufen, das ist es, worauf das Leben wartet, du bist aufgerufen, das, was du unter deiner Wahlmöglichkeiten, was du da verwirklichen kannst, bestenfalls, das auch zu tun. Beziehungsweise es gibt jeweils eine Aufgabe, die dir aufgegeben ist, nämlich das zu tun. Eine Aufgipfelung dieser These finden wir in diesem erwähnten Buch. An einer Stelle. Und die Stelle möchte ich Ihnen vorlesen. Es gäbe so viele schöne Stellen darin, aber die Zeit ist rar. Also an dieser Stelle schildert Frankl, wie er seine Kameraden eines Nachts in einer stockfinsteren Baracke versucht hat zu trösten. Alle Männer haben gefroren, es war Winter, sie haben sich aneinander gedrängt, um sich mit der Wärme ihres Körpers noch zu wärmen. Es war stockfinster, es war kein Licht und alle waren sehr deprimiert. Und dann hat er zu den Männern gesprochen. Ich lese ihn jetzt vor. Und dann sprach ich schließlich von der Vielfalt der Möglichkeiten, das Leben mit Sinn zu erfüllen. Ich erzählte meinen Kameraden davon, dass ein menschliches Leben immer und unter allen Umständen Sinn habe. Und dass dieser unendliche Sinn des Daseins auch noch Leiden und Sterben, Not und Tod in sich mit einbegreife. Und ich bat diese armen Teufel, die mir hier in der stockfinsteren Baracke aufmerksam zuhörten, den Dingen und dem Ernst unserer Lage ins Gesicht zu sehen und trotzdem nicht zu verzagen, sondern im Bewusstsein, dass auch die Aussichtslosigkeit unseres Kampfes seinem Sinn und seiner Würde nichts anhaben könne, den Mut zu bewahren. Auf jeden von uns, sagte ich ihnen, sehe in diesen schweren Stunden und erst recht in der für viele von uns nahenden letzten Stunde irgendjemand mit forderndem Blick herab, ein Freund oder eine Frau, ein Lebender oder ein Toter oder ein Gott. Und er erwarte von uns, dass wir ihn nicht enttäuschen und dass wir nicht armselig, sondern stolz zu leiden und zu sterben verstehen. Ich habe diese Stelle herausgegriffen, weil sie etwas Neues, Interessantes ins Spiel bringt. Die Männer damals, die konnten ja nichts tun, um ihre Lage zu verbessern. Aber eine Wahl haben beschränkt sich nicht nur aufs Handeln können. Normalerweise denken wir ausschließlich daran, ans Handeln. Sie haben zum Beispiel in einem Geschäft die Wahl, sich einen roten oder einen blauen oder einen grünen Pullover zu kaufen. Sie können wählen. Oder Sie haben heute die Wahl, zu dieser Veranstaltung zu kommen oder ihr fernzubleiben. Ihre Schüler haben die Wahl, ihre Hausaufgaben sorgfältig oder schlampig oder gar nichts zu machen und so weiter. Natürlich hängt sehr viel von unseren Handlungen ab. Von der Tat haben wir gehört. Aber fast noch wichtiger für unser Leben, speziell für unser Seelenleben, sind die inneren Prozesse, unsere Einstellungen, unsere Sichtweisen, unsere weltanschaulichen Perspektiven, unsere inneren Haltungen, die wir wählen. In dieser Textstelle berichtete Frankl, was er Männern sagte, die kaum mehr Lebenszeit vor sich hatten. Jeden Tag mussten sie mit ihrem Tod rechnen. Sie lebten sozusagen im Schatten der Gaskammer. Hatten sie eine Wahl? Oh ja. Sie konnten wählen, ob sie mutig erhobenen Hauptes im Bewusstsein ihrer unverlierbaren Menschenwürde in den Tod gingen oder als jämmerliches Häufchen Elend, als genau das Stück Dreck, als das sie behandelt worden sind. Und Frankl verwies auf die sinnvollere Variante, die würdigere Variante. Jemand blickt auf uns herab, sieht zu, wie wir diese Bewährungsprobe bestehen. Freilich, das ist eine Metapher, aber wieder klingt das Leitmotiv an. Jemand wartet auf uns, erwartet etwas von uns. Nämlich, dass wir, wenn schon, dann stolz zu leiden und zu sterben vermögen. Wie groß die Bedeutung der inneren Prozesse ist, möchte ich Ihnen anhand eines anderen Berichtes noch einmal verdeutlichen. Es ist ein Verlustbericht, ein wahrer Bericht, ein Bericht, der mir einmal während eines Seminars von einer Dame vorgelegt worden ist. Dieser Verlustbericht passt sehr gut hier im Anschluss an Frankls Geschichte, weil er auch auf die Kriegsjahre des vorigen Jahrhunderts Bezug nimmt und weil er zeigt, wie irrelevant es ist, was verloren wurde. Also in diesem Fall hier wurde ein Teddybär verloren. Und im Vergleich zur Dramatik Frankls, der ja im Krieg seine ganze Familie verloren hat, könnte man denken, na, der Verlust des Teddybärs ist lächerlich. Aber für diese Dame war der Verlust eben nicht lächerlich. Ich lese Ihnen den Bericht dieser Dame hier vor. Sie schrieb, mein größter Kinderwunsch war ein Teddybär. Als ich 4 Jahre alt war, schenkte mir eine Nachbarin, die in einer Spielzeugwerkstatt arbeitete, einen kleinen braunen Teddybär mit weißer Nase. Ich war überglücklich. Am Abend gab es Fliegeralarm. Wir mussten aus der Wohnung zum Bunker, der unter dem U-Bahn-Schacht lag. Ich nahm meinen Teddy in den Arm, dazu einen kleinen Koffer, den ich immer selbst zum Bunker tragen musste. Auf den Straßen und Treppen, die zum Bunker hinabführten, herrschte ein großes Gedränge. Endlich waren wir in dem Raum, den man uns zugewiesen hatte. Als mir meine Mutter den kleinen Koffer abnahm, bemerkte ich, dass der Teddy nicht mehr unter meinem Arm klemmte. Ich hatte ihn im Gewühl verloren. Ich wollte gleich zurück, um ihn zu suchen, aber es war nicht erlaubt, die Schutzräume vor der Entwarnung zu verlassen. Als endlich der Angriff vorüber war, ging ich mit meiner Mutter alle Wege ab, die wir gekommen waren. Wieder herrschte ein schreckliches Gedränge und es war völlig aussichtslos, meinen Teddy jemals wiederzufinden. Ich war tagelang sehr unglücklich, verfluchte meine Unachtsamkeit, weinte über den Krieg und über alles. Ich habe nie wieder einen Teddy besessen und wollte auch keinen anderen als den verlorenen. Ich wagte nicht mehr, mein Herz an irgendetwas zu hängen, aus Furcht, es könnte mir wieder verloren gehen und ich müsste diese schmerzhafte Trauer und ohnmächtige Wut wieder empfinden. Das war der Verlustbericht dieser Dame. Nun, wir haben noch in Erinnerung die logotherapeutische These, du hast immer eine Wahl, darunter eine wundervolle Wahlmöglichkeit und du bist sozusagen im Namen der Menschengemeinschaft gebeten, diese wundervolle Wahlmöglichkeit und keine andere zu ergreifen. Also, stellen Sie sich vor, Sie wären aufgefordert, der Schreiberin dieses Verlustberichtes zu helfen. Überlegen wir uns zuerst, braucht sie überhaupt Hilfe? Sie ist jetzt eine erwachsene Frau. Es liegt lange zurück, wie sie da als kleine Kind war mit 4 Jahren. Braucht sie noch Hilfe? Ich würde sagen, ja, sie braucht Hilfe. Warum? Weil die alte Story aus ihrer Vergangenheit immer noch in ihrer Gegenwart weiter wirkt und weiter bohrt, sozusagen Tag für Tag. Die seelische Wunde des 4-jährigen Kindes ist nicht vernarrt, ist kein tragfähiges Gewebe geworden, wie es normalerweise erlebte Entbehrungen sind. Nämlich Narben sind ein festes Gewebe, auch körperliche Narben. Wenn Sie eine Narbe an der Hand zum Beispiel haben und es vernarbt, das ist ein dickes Stück Haut, das tragt schon was, das hält was auf. Und auch seelische Narben, die verheilt sind, die halten was aus, das ist kein Problem. Aber hier ist die Dame noch dünnhäutig, könnte man sagen, vulnerabel. Es kann jederzeit diese Wunde wieder aufplatzen. Und das liegt nicht an dem erlittenen Leid, an dem erlebten Verlust, sondern das liegt an der Sichtweise der Person. Sehen wir uns doch diesen Schlusssatz noch einmal an. Ich wagte nicht mehr, mein Herz an irgendetwas zu hängen. Aus Furcht, es könnte mir wieder verloren gehen und ich müsste diese schmerzhafte Trauer und ohnmächtige Wut wieder erleben. Stellen Sie sich vor, welche eine Katastrophe. Ein Mensch geht durchs Leben, ohne sein Herz an irgendetwas zu hängen. Im Klartext, ohne Liebe zu etwas oder zu jemand, zu einem Freund, zu einem Partner, ohne Engagement für einen Beruf, ohne Begeisterung für die Kunst, für den Sport, für die Natur, für irgendetwas. Nichts, woran ihr Herz hängt. Welch ein trauriges Dasein. Nur gezeichnet von der Angst, etwas, das sie lieben würde, wieder zu verlieren. Auf diese Weise hat die Dame alles schon verloren, weil sie es gar nie gehabt hat. Und sehen Sie, diese Einstellung der Dame ist auch schon eine Wahl, aber nicht die optimale. Denn genauso gut könnte sie die Einstellung haben, dass sie durch den kindlichen Verlust abgehärtet ist und dass sie deswegen erst recht wagt, das Leben zu lieben. Dass sie sagt, das habe ich schon früh gelernt, einen Verlust hinzunehmen. Also wage ich es. Oder sie könnte sagen, ich habe sehr früh das Bewusstsein entwickelt, dass letztlich alles im Leben verlierbar ist und dass man es deswegen erst recht genießen und schätzen soll, solange man es hat. Aber das sagt sie ja alles nicht. Nun also, die Dame braucht Hilfe und sie sollen ihr helfen. Wie werden sie das machen? Was gewesen ist, kann nicht mehr geändert werden. Aber die Sichtweise kann geändert werden. Überlegen wir uns, mit welcher Sichtweise könnte die Dame das alte Leid gut abschließen? Das heißt, den Teddy nachträglich hergeben und von der Altlast befreit einen neuen Lebensabschnitt starten, in dem die alte Story endlich zur Ruhe gekommen ist. Natürlich gäbe es da verschiedene Vorgehensweisen. Schauen wir mal bei Frankl nach. Er pflegte mit Friedrich Nietzsche zu sagen, wer um ein Warum weiß, erträgt fast jedes Wie. Wer um ein Warum weiß. Das Warum ist jetzt hier nicht im ursächlichen Sinn gemeint, warum etwas passiert ist, sondern das Warum, warum ich es ertragen soll. Also wer um einen Sinn weiß, könnte man sagen, um einen Sinn meines Leides, der trägt fast jedes Leid. Franti hat ja schließlich den Männern in der KZ-Baracke auch nicht nur gesagt, sie sollen tapfer und würdig sterben, sondern auch warum sie es sollen. Jemand blickt auf uns herab. Nicht? Naja, also ein Warum des Leides, ein Sinn. Was könnten wir der Dame von diesem Verlustbericht hier anbieten? Ich hätte da schon eine Idee. Wie klingt Folgendes, wenn wir folgenden Gedankengang vor der Dame aufrollen? In ihrer Kindheit war Krieg. Spielzeug war rar. Nur in wenigen Spielzeugwerkstätten wurde noch gearbeitet. Also, es gab viel mehr Kinder als hübsche Teddybären mit weißen Nasen. Ist nicht denkbar, dass es unter diesen Umständen sinnvoll war, wenn ein Teddybär mehrere Kinder erfreute? Was geschah denn mit höchster Wahrscheinlichkeit, nachdem dem Kind, also dieser Frau, der Teddy im Gedränge aus dem Arm gefallen ist? Na, der Teddy lag am Boden, in einem Gedränge von Menschen. Na, das nächste Kind, das da gegangen ist, wird den Teddy doch gefunden haben. Plötzlich lag ein wunderschöner Teddy am Boden. Nur für das nächste Kind, das daherkam, war es doch ein Geschenk, das vom Himmel gefallen ist, direkt ihm in den Schoß. Das Kind wird den Teddy aufgehoben haben und an sein Herz gedrückt haben. Selbst wenn es ein Erwachsener war, der den Teddy da liegen fand, wird doch auch ein Erwachsener gedacht haben, oh, damit kann ich einem Kind eine Freude machen, meiner Nichte, meinem Cousin, meinem Enkelkind, irgendwem, wird ihn aufgehoben haben und einem Kind geschenkt haben. Und dann wird dieses zweite Kind mit dem Teddy gespielt haben und sich gefreut haben. Und vielleicht war dieses zweite Kind einmal älter und hat den Teddy dann seinem jüngeren Geschwister geschenkt oder einem Kind in der Nachbarschaft. Und das Kind hat wieder damit gespielt. Und so ging der Teddy vielleicht von Hand zu Hand und hat letztlich vielleicht 6, 7, 8 Kinder erfreut und glücklich gemacht. Aber um den Preis, dass immer jeweils ein Kind ihn hat verabschieden müssen, damit ein weiteres Kind mit ihm hat spielen können. Freilich, das 4-jährige Mädchen, das die Dame damals war, das hat sein Spielzeug nicht mit einem anderen Kind teilen wollen. Aber heute ist sie eine erwachsene Frau. Könnte sie nicht noch rückwirkend dem Nachfolgebesitzer oder der Nachfolgebesitzerin ihres Teddys ihren Teddy von Herzen gönnen? Könnte sie nicht heute sozusagen noch innerlich, freiwillig diesen Teddy dem Nachfolgekind überreichen und sagen, wer auch immer du bist, wenn du Freude gehabt hast an meinem Teddy, dann soll es gut sein. Dann ist es gut. Ich garantiere Ihnen, wenn besagte Dame diese Wahl träfe, und sie hat eine Wahl, dann würde alle Trauer und alle ohnmächtige Wut von ihr abfallen. Und auch in Zukunft wäre Loslassen und Verabschieden kein Riesenproblem mehr für sie. Das alte Trauma würde vernarren. Gewiss, es ist in Anspielung auf Frankls Wort von den Schweinen und den Heiligen, es ist die heilige Variante, die sie wählen kann. aber sie heilt eben auch den Seelenschmerz. Ich möchte an dieser Stelle etwas zum Sinnbegriff in der Logotherapie sagen. Sinn wird bei Frankl nicht subjektiv verstanden, nicht als das, was uns halt sinnvoll erscheint, sozusagen der Beliebigkeit. Natürlich ist unser gesamter Erfassungsmodus, also alles, was wir denken und fühlen, ist subjektiv. Aber das zu Erfassende, das, worum wir uns bemühen, es zu erfassen, das ist transsubjektiv. Und so können wir auch Sinn nicht erfinden, sondern nur finden. Wir können Sinn auch nicht machen, wie man heutzutage sagt, das macht Sinn. Aber eigentlich ist Sinn gar nicht machbar, sondern Sinn kann man nur suchen und entdecken und hoffen, dass man sich nicht irrt. Und das heißt für den Fall, dass wenn wir trösten wollen oder helfen wollen, anderen Menschen helfen wollen, dass wir uns möglichst an der objektiven Wahrheit, an der größten Wahrscheinlichkeit entlangtasten sollen und nicht irgendein positives Denken, sozusagen eine rosa Brille aus dem Hut zaubern sollen, nur damit die Welt erträglich aussieht. Nein, Sinn muss echt sein. Es darf kein Scheinsinn sein, wie ihn etwa auch Drogen produzieren können. Und ich glaube, im vorliegenden Beispiel, das ich Ihnen dargestellt habe, zeigt sich das recht gut. Wir haben ja hier versucht, ein Leid mit einem möglichen Sinnvorstellung zu verknüpfen. Und ich glaube, es ist da ganz gut gelungen. Denn es ist doch wahr, dass in einer Welt leben, in der kostbare Güter geteilt werden müssen, wenn sie nicht für alle reichen. Das ist doch konsensfähig und eine gewisse profunde Wahrheit. Ja, wir sehen an dem Beispiel auch noch etwas Interessantes. Sinn ist nicht nur transsubjektiv, sondern auch jenseits von Lust und Unlust angesiedelt. Es kann etwas sinnvoll sein, das uns großen Spaß bereitet, zum Beispiel eine herrliche Bergtour bei so schönem Wetter wie heute. Es ist gesund, Bewegung zu machen, es ist ein großes Erlebnis, auf die Berge zu gehen, schließlich oben am Gipfel zu stehen. Da geht einem das Herz auf. Es ist sinnvoll und es ist wunderbar. Aber es kann auch etwas sinnvoll sein, das uns schmerzt, zum Beispiel auf eine Bergtour zu verzichten, weil beispielsweise die Großmutter schwer krank ist und pflegebedürftig zu Hause im Bett liegt. Diese wundervolle, heilende und heiligende Möglichkeit, die wir bei jedem Wahlvorgang haben, ist nicht immer leicht und sie ist auch nicht immer angenehm zu ergreifen. Und dennoch erfüllt sie unsere Seele mit einem Frieden, den wir anders nicht finden können, weil sie eben genau das ist, was das Leben von uns erwartet. Ich könnte Ihnen aus meiner mehr als 30-jährigen psychotherapeutischen Praxis hunderte Fallbeispiele erzählen, wie sehr es Menschen in Krisensituationen geholfen hat, sich zu sinnvollen Handlungen und Einstellungen durchzuringen und aufzuraffen. Aber ich möchte Ihnen hier ein eindrucksvolles Beispiel aus der Kulturgeschichte bringen. Am 6. Oktober 1802 hat Ludwig van Beethoven sein sogenanntes Heiligenstädter Testament verfasst. Das ist ein ganz bewegendes, berührendes Dokument, aber auch es ist in vieler Hinsicht lehrreich. Bekanntlich wurde er sehr früh taub, was ihn erstaunlicherweise nicht am Komponieren gehindert hat, aber in seinen zwischenmenschlichen Beziehungen extrem eingeschränkt hat. Er wollte nämlich um keinen Preis, dass man es merken sollte. Und so zog er sich in die Einsamkeit zurück. Hier lese ich Ihnen einen Ausschnitt aus diesem Testament vor. Mit einem feurigen, lebhaften Temperamente geboren, selbst empfänglich für die Zerstreuungen der Gesellschaft, musste ich früh mich absondern, einsam mein Leben zubringen, wollte ich auch zuweilen mich einmal über alles das hinaussetzen. Oh, wie hart wurde ich durch die verdoppelte, traurige Erfahrung meines schlechten Gehörs dann zurückgestoßen. Und doch war es mir nicht möglich, den Menschen zu sagen, sprecht lauter, schreit, denn ich bin taub. Ach, wie wäre es möglich, dass ich die Schwäche eines Sinnes angeben sollte, der bei mir in einem vollkommeneren Grade als bei anderen sein sollte. Einen Sinn, den ich einst in der größten Vollkommenheit besaß, in einer Vollkommenheit, wie ihn wenige von meinem Fache gewiss haben, noch gehabt haben. Oh, ich will es nicht. Darum verzeiht, wenn ihr mich da zurückweichen sehen werdet, wo ich mich gern unter euch mischte. Doppelt wehe tut mir mein Unglück, indem ich dabei verkannt werden muss. Für mich darf Erholung in menschlicher Gesellschaft, feineren Unterredungen, wechselseitigen Ergießungen nicht statthaben. Ganz allein, fast nur so viel, als es die höchste Notwendigkeit fordert, darf ich mich in Gesellschaft einlassen. Wie ein Verbannter muss ich leben. Nahe ich mich einer Gesellschaft, so überfällt mich eine heiße Ängstlichkeit, indem ich befürchte, in Gefahr gesetzt zu werden, meinen Zustand merken zu lassen. So war es denn auch dieses halbe Jahr, was ich auf dem Lande zubrachte. Von meinem Arzte aufgefordert, so viel wie möglich mein Gehör zu schonen, kam er fast meiner jetzigen Disposition entgegen, obschon vom Triebe der Gesellschaft manchmal hingerissen ich mich dazu verleiten ließ. Aber welche Demütigung, wenn jemand neben mir stand und von Weitem eine Flöte hörte und ich nichts hörte. Oder jemand den Hirten singen hörte und ich auch nichts hörte. Solche Ereignisse brachten mich nahe an Verzweiflung und es fehlte wenig und ich endigte selbst mein Leben. Nur sie, die Kunst, sie hielt mich zurück. Ach, es dünkte mir unmöglich, die Welt eher zu verlassen, als bis ich das alles hervorgebracht, wozu ich mich aufgelegt fühlte. Und so fristete ich dieses elende Leben, so wahrhaft elend, dass mich eine etwas schnelle Veränderung aus dem besten Zustand in den schlechtesten versetzen kann. Geduld, so heißt es, sie muss ich nun zur Führerin wählen. Ich habe es. Dauernd hoffe ich, soll mein Entschluss sein, auszuharren, bis es den unerbittlichen Parzen gefällt, den Faden zu brechen. Vielleicht geht es besser, vielleicht nicht. Ich bin gefasst. Schon in meinem 28. Jahre gezwungen, Philosoph zu werden. Es ist nicht leicht, für den Künstler schwerer als für irgendjemand. Gottheit, du siehst herab auf mein Inneres. Du kennst es, du weißt, dass Menschenliebe und Neigung zum Wohltun darin hausen. O Menschen, wenn ihr einst dieses lest, so denkt, dass ihr mir Unrecht getan. Und der Unglückliche ertröste sich, einen seinesgleichen zu finden, der trotz allen Hindernissen der Natur doch noch alles getan, was in seinem Vermögen stand, um in die Reihe würdiger Künstler und Menschen aufgenommen zu werden. Und so weiter. Nun, was entnehmen wir diesem Text? Hier geht es nicht um den Verlust eines Teddybären, sondern um den Verlust des Gehörs. Mit allen Folgen. Aber Verlust ist eben Verlust. Wobei die schwerwiegenden Folgen auch bei Beethoven teilweise bereits seine Wahl waren. Darüber sollten wir uns völlig im Klaren sein. Er schämte sich seines Handicaps und wollte es verbergen. Genauso gut hätte er sagen können, meine Lieben, ich höre nichts, bitte schreit mit mir. Gewiss, das wäre ihm sehr schwer gefallen, aber ganz unmöglich war es nicht. Und es hätte ihm wesentlich mehr soziale Integration gewährt. So aber stand er, wie er selbst schreibt, mit einem doppelten Schmerz da. Er hörte nichts und er führte das Leben eines Ausgestoßenen. Doppelter Schmerz, so viel Schmerz, so viel, dass er sogar Selbstmordgedanken hegte. Was hielt ihn davon ab? Schauen wir nochmal nach. Es fehlte wenig und ich endigte selbst mein Leben. Nur sie, die Kunst, hielt mich zurück. Es dünkte mir unmöglich, die Welt eher zu verlassen, als bis ich all das hervorgebracht. Ja. Also auch hier, es klingt wieder etwas an. Etwas wird von mir erwartet. Es wartet auf mich. Das Leben erwartet von mir, dass ich mein Talent nütze. Ja, das Bewusstsein, eine Aufgabe wartet auf mich. Das hat ihn aufrecht gehalten. Ja, wir finden sogar ganz ähnlich wie bei Frankl die Metapher. Gottheit, du siehst auf mich herab. Du kennst mich, wie ich wirklich bin. Es sieht jemand auf mich herab. Also die sinnvolle Aufgabe, die ihm aufgegeben war, sozusagen von höchster Instanz aufgegeben war, sie hielt ihn am Leben. Beachten wir dabei Folgendes. Der Sinn, von dem hier die Rede ist, war nicht ein Sinn des Leides, also seiner Taubheit, sondern ein Sinn trotz seines Leides, also seine Kompositionen zu schaffen, trotz seiner Taubheit. Das ist ein bisschen anders als bei der Teddy-Geschichte. Bei der Teddy-Geschichte, da haben wir einen Sinn des Verlustes versucht aufzuspüren. Ja? Also der Verlust war die Voraussetzung, dass andere Kinder auch mit dem Teddy spielen konnten und so weiter. Ein Sinn des Verlustes. Ja? Bei Beethoven hingegen sehen wir absolut keinen Sinn darin, dass er taub geworden ist. Nicht? Warum also in dieses harte Schicksal auferlegt war, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ein Sinn. Wenn es Sinn hatte, dann in einer Dimension, die menschliches Begreifen übersteigt. Aber Beethoven sah einen Sinn darin, trotz dieses mühsamen Lebens das Leben weiterzuführen, eben um der Kunst willen. Und das rettete ihn. Es gibt also Sinn im Leid, es gibt auch Sinn trotz einem Leid. Beethoven spricht auch etwas aus, das bemerkenswert ist, nämlich, dass er schon in seinem 28. Jahre gezwungen war, Philosoph zu werden. Damit wollte er sagen, er hat sich durch dieses Leid bedingt sehr früh tiefere Gedanken gemacht über das Leben, über den Sinn des Lebens und so weiter. Also vielleicht ist das sogar so ein Hauch von Sinn des Leides, dass er nachdenklich wurde und sich tiefere Gedanken gemacht hat. Oft führen Leiderfahrungen zu einer tiefen Nachdenklichkeit, fast zu einer Art Hellsichtigkeit der Menschen. Bei Franke war es ähnlich. Er war auch nicht nur Arzt, ein genialer Arzt, er war auch Philosoph. Er hat nach dem Krieg noch ein philosophisches Doktorat nachgemacht. Also auch bei ihm ist durch die Kriegserlebnisse das philosophische Denken sehr stark angeregt worden. Vielleicht lässt sich überhaupt allgemein sagen, das Leben nur gelingen kann, wenn man einen festen Glauben hat oder eine gute Lebensphilosophie hat oder am besten alles beide. Nun zur Lebensphilosophie vielleicht ein paar Worte. Menschen machen sich Gedanken, sie denken und fühlen in Bildern. Wir machen uns Bilder vom Sein. Schon bei Platon, das alte Höhlengleichnis, klingt das schon an, dass wir ein Abbild des Seins sehen und nicht das Sein selbst. Wir machen uns also Bilder. Und gerade vier Bilder sind meines Erachtens sehr ausschlaggebend dafür, wie unser Leben gelingt. Nämlich das Selbstbild, das Menschenbild, das Weltbild und das Gottesbild. Und sehen Sie, das Erstaunliche ist, diese Bilder ähneln sich auffallend. Ich habe eigentlich nie jemanden getroffen mit sehr heterogenen Bildern. Also zum Beispiel einem sehr positiven Selbstbild und einem sehr negativen Weltbild oder umgekehrt und dergleichen. Bilder ähneln sich. Und Bilder können auch sehr kritisch sein. Also kritisch sind sie dann, wenn sie abwertend sind oder zynisch oder pessimistisch oder auch unrealistisch sein. Unrealistisch auch im Sinn des Überheblichen zum Beispiel. Oder auch wenn sie sehr bedrohlich sind. Es gibt bei diesen Bildern eine Art Grundtönung, die sich durch alle Bilder hindurchzieht, die sich Menschen vom Sein machen. Eine Grundtönung, die, man könnte sagen, auf einer Achse zwischen Urvertrauen und Urangst schwingt. Das sind so die extremen Pole. Ich pflege diese Grundtönung der Bilder oft zu vergleichen mit einer Leinwand, so ähnlich wie hier diese Leinwand. Stellen Sie sich vor, das ist jetzt eine weiße Leinwand und wir haben hier einen Tageslichtprojektor stehen. Stellen Sie sich vor, ich würde jetzt auf diesen Tageslichtprojektor etwas schreiben, Worte oder eine. Nun, diese Skizzen, diese Worte, die Zeichnungen fallen auf die Leinwand. Wenn es eine weiße Leinwand ist, fallen sie auf eine weiße. Wenn es eine dunkle, eine schwarze Leinwand wäre, würden sie auf die dunkle Leinwand fallen. Und so ähnlich ist es auch mit den Lebensereignissen. Ganz egal, welche Lebensereignisse wir haben, das sind so die Zeichnungen am Tageslichtprojektor, sie fallen auf die Leinwand dieser Hintergrundtönung unserer Bilder und fallen auf eine weiße oder dunkle Leinwand, die wir ausgespannt haben. Aber je nachdem, wie die Tönung ist, verfärben sich die Lebensereignisse. Also die Zeichnungen nehmen die Tönung an. Sie werden düster, auch wenn es erfreuliche Ereignisse sind. Sie fallen auf eine dunkle Leinwand, verdüstern sie sich. Oder es sind traurige Ereignisse, aber sie fallen auf eine helle Leinwand, dann gibt es noch irgendeinen Hoffnungsschimmer darin. Also diese Grundtönung, auf die fallen alle Ereignisse hin. Ein Beispiel, sagen wir, eine Frau hat eine schwarze Leinwand ausgerollt und diese Frau lernt nun irgendwo einen netten Freund kennen und verliebt sich ein bisschen in ihn und er liebt sie auch und die beiden unternehmen schon vieles miteinander und haben eigentlich eine schöne Zeit. Es ist ja etwas Erfreuliches, so eine Gemeinsamkeit zu entdecken. Aber es fällt auf die düstere Leinwand. Und dann sagt die Frau gleich, ach, was findet der schon an mir? Oder der wird mich auch einmal betrügen. Der wird mich auch einmal verlassen. Die Männer sind doch alle gleich. Also es verdüstert sich dieses erfreuliche Ereignis sofort. Oder umgekehrt, eine Frau hat eine weiße Leinwand ausgerollt und sie verliert einen lieben Freund. Nun fällt dieses Ereignis auf die weiße Leinwand. Dann kann es sein, dass die Frau sich durchringt und sagt, ach, es ist traurig, dass er nicht mehr da ist, aber ich bin dankbar für die gemeinsame Zeit, die wir miteinander gehabt haben. Diese Zeit kann uns niemand mehr wegnehmen. Ja? Also das heißt, die ausgespannte Leinwand ist sehr wichtig. Und Sie sehen, welches Gewicht und welchen Stellenwert die Lebensereignisse bekommen, hängt sehr viel davon ab, von den Bildern, die jemand verinnerlicht hat. Und deswegen bemühen wir uns in der Logotherapie sozusagen um Bildkorrekturen, wenn es nötig ist. Wir versuchen, die Bilder, die sich Menschen machen, in einer Weise zu korrigieren, dass die Bilder stimmig werden und lebenswert sind. Und das mit philosophischen Argumenten. Ich denke, dass hier auch eine sehr starke Brücke gegeben ist zur Pädagogik. Denn die Pädagogik, die soll ja am Bildaufbau junger Menschen mitwirken. Und zwar am Aufbau realistischer und idealistischer Bilder. Gleichzeitig, das wäre das Wichtige, dass die Bilder nicht abweichen von der Realität, sondern sich der Realität stellen und sie so gut abbilden, wie es nur geht. Und dass sie dennoch so eine Art Vertrauensvorschuss in sich haben, inkludieren, so eine Art Hoffnungsschimmer inkludieren, dass es eine Richtung gibt in eine bessere Welt hin sozusagen und dass wir mitwirken können an diesen, in eine bessere Welt hineinwirken. Also es soll nicht pessimistisch sein, dass alles ein Chaos ist und ins Nichts stürzt, sondern es soll irgendwo optimistisch und zukunftsorientiert sein. Und nur diese Bilder, realistisch und idealistische Bilder gleichzeitig, die ermöglichen es Menschen, Ja zu sagen zum Leben. Und wenn es sein muss, trotzdem Ja zu sagen zur eigenen Existenz und zur Welt ringsum.